Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema, wie helfen Ketone beim Abnehmen und Sport? Interview mit Strength- und Performance-Coach Vincent Braukämper. Andi und Vincent klären Fragen wie, warum so viele Frauen aktuell beim Abnehmen scheitern? Kalorientheorie, was halten sie davon? Ketone und Abnehmen, funktioniert das? Und Ketone und Sport im Allgemeinen, wo sind die Vorteile? Ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit Vincent Braukämper. Er landete aufgrund von einem schweren Knorpelschaden schon mit 17 Jahren im Reha-Sport. Und damals traf es ihn wirklich heftig. Nicht nur die Knieverletzung war hart, sondern das, was der Arzt zu ihm gesagt hat. Und zwar die Prognose des Arztes war: Sport ist jetzt Geschichte. Und selbst gehen wird bald nicht mehr schmerzfrei möglich sein. Krass. Wenige Jahre später hat er aber nicht aufgegeben, sondern er ist zum Reha-Sport gegangen, hatte Glück, dass er da an den richtigen Therapeuten geraten ist und, zu einem krassen Athleten geworden ist, schmerzfrei gehen kann. Und deswegen hat er sich dafür entschieden, aufzuklären zum Thema Gesundheit. Er hat einen Gesundheitsblog, evidenzbasierter Gesundheitsblog. Also ihm ist es super wichtig, dass alles Hand und Fuß hat. So gesehen, no Mr. Bullshit. Ja, er selber ist Personal Trainer, hat das studiert, ist Ernährungsberater und 2019 veröffentlichte er seinen ersten Bestseller Intelligent Essen. Sein Credo ist es, intelligent trainieren, den Stoffwechsel optimieren und zielstrebigen Persönlichkeiten in seinem Coaching zu helfen, nicht nur leistungsfähig im Körper zu sein, sondern eben auch leistungsfähig mental zu sein, damit sie alle ihre Aufgaben im Leben meistern können. Und was ihm besonders wichtig ist, er hat keine Diät in dem Sinne, die er den Menschen beibringt, sondern eine Philosophie. Und ja, ich schätze Vincent Braukämper sehr. Und ja, lieber Vincent, jetzt starten wir in unser Interview. Ich freue mich, dass du da bist. Und lass uns in das Thema starten, was wir heute haben. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Anmoderation und let's go.
Ja, also unser Thema ist heute, du bist der Strength and Performance Coach, aber du bist auch jemand, der immer wieder mit Menschen zu tun hat, die abnehmen wollen. Und du bist auch ein großer Fan vom Thema Ketone. Eigentlich auch ein Fan von der ketogenen Ernährung, aber das ist dir meistens zu anstrengend. Und du sagst auch, es gibt auch Vorteile von Kohlenhydraten, weswegen du der ketogenen Ernährung nicht nachgehst, weswegen du aber Ketone lieben gelernt hast. Genau. Bevor wir auf die Ketone kommen, Abnehmen und Sport, würde ich mal sagen, wir starten erstmal so, sag doch mal so ein, zwei Sachen einfach zu deiner Philosophie und warum du glaubst, dass es für viele Menschen da draußen so schwer ist, abzunehmen.
Ja, also das Abnehmen, da sind es meistens vier Punkte, warum es so vielen Menschen schwerfällt. Und der erste ist, dass sie fehlinformiert sind. Man könnte jetzt sagen, hey, es gibt ja da draußen schon alle Infos und man muss einfach nur noch machen. Naja, aber es gibt eben auch noch ganz viele Fehlinformationen und Mythen. Und das fällt mir immer wieder auf, selbst wenn ich mit sehr gebildeten Leuten spreche oder auch mit Leuten, die sich schon sehr viel mit Ernährung auseinandergesetzt haben, dass die dann doch noch teilweise echt krassen Mythen aufsetzen. Und Social Media macht es da teilweise nicht besser. Das Ganze führt natürlich zu so einer Verwirrung. Und wer verwirrt ist, der geht dann halt oft falsche Strategien oder noch viel schlimmer, gar keine Strategie. Und jetzt ist die Sache die, wenn du dir halt nicht sicher bist, ob das, was du gerade machst, auch wirklich funktioniert, dann kommst du super häufig an den Punkt, dass wenn es irgendwie nach ein, zwei Wochen zum Beispiel auf der Waage noch nicht funktioniert hat, dass du denkst, oh Mann, das klappt ja alles gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Funktioniert das überhaupt? Du wirst verzweifelt, du kriegst die Panik, dann wechselst du vielleicht schon wieder das System. Aber dabei warst du eigentlich gerade dabei, im Hintergrund, im Stoffwechsel irgendwelche Dinge umzustellen, die später ihre Früchte getragen hätten. Nur ohne diesen Durchblick ist das halt super schwierig. Der dritte wichtige Punkt ist eben, viele assoziieren Abnehmen mit Diät oder Verzicht oder mit Hungern. Und wenn du damit anfängst, dann ist es halt irgendwie so eine Qual und du denkst dir, boah, das ist eine mentale Belastung. Die halten viele nicht lange aus. Und das ist natürlich etwas, was... Ja, ich würde sagen, da liegt der Fokus eher davon, mehr von den richtigen Sachen zu essen, als sich irgendetwas zu verbieten und eben den Hauptpunkt in den Griff zu bekommen, Punkt 4, den Stoffwechsel. Denn wir haben uns ja über das Thema auch in Vergangenheit schon mal ausgetauscht. Ja, das Kaloriendefizit ist ein Punkt, aber was ist, wenn deine Mitochondrien nicht funktionieren oder deine Insulinsensitivität nicht gut ist oder du stille Entzündungen hast? Wenn wir da nicht angehen, dann wird alles andere auch nicht wirklich zielführend sein.
Oh wow, also ich finde, du hast das ganz, ganz toll zusammengefasst. Ich würde da gerne mit dir in ein paar Punkte einfach noch näher reingehen. Und zwar, das allererste ist, viele Menschen essen einfach weniger, machen mehr Sport, verbrennen mehr Kalorien. Kalorientheorie möchte ich noch gar nicht drauf eingehen. Es ist auch noch spannend, da deine Meinung zuzuhören. Aber was ich oft erlebe, ist halt, was du gesagt hast, sie haben Hunger. Sie haben Heißhunger. Und man sagt ja immer so, dass der Endgegner jeder Diät ist eigentlich der Heißhunger, weil der baut sich halt immer mehr auf. Klar, wenn der Stoffwechsel komplett im Eimer ist, habe ich auch schon erlebt, dass die Menschen keinen Hunger mehr haben. Aber durch diesen Heißhunger, auch neuronal, feuern ja da die verschiedenen Neurotransmitter, aber auch die Hormone. Gerade das Hungerhormon Ghrelin geht natürlich dann auch ab. Und dann gibt es halt oft diese Momente, wo man halt schwach wird. Und dann du halt einfach alles wieder kompensierst. Und genau diese Momente sorgen für viel Frust, sorgen dafür, dass man sich selbst nicht wirksam fühlt und sorgen eben oft dazu, dass man halt wieder alles hinwirft. Ja. Und ich denke, gegen die eigenen Hormone ankämpfen ist schwierig. Was meinst du, was hängt damit alles zusammen?
Ja, das ist ein absoluter Schlüsselpunkt. Also wenn man den Heißhunger nicht in den Griff kriegt, einmal den grundsätzlichen Hunger, ne? Also wenn du die ganze Zeit Hunger hast, weil wie du jetzt auch schon sagtest, das Hungerhormon Ghrelin halt einfach ja außer Rand und Band ist, da wird es schon schwierig. Und beim Heißhunger, das ist ja eine Überlebensreaktion. Ne? Das ist ja oft zum Beispiel der Grund, dass zum Beispiel zu wenig Kohlenhydrate im Gehirn sind und das Gehirn auch noch nicht mit Ketonen arbeiten kann oder keine Ketone zur Verfügung hat. Das Gehirn kann entweder mit Kohlenhydraten oder mit Ketonen oder auch mit Laktat arbeiten. Und wenn da aber ein Energieabfall im Gehirn ist, dann denkt das Gehirn, oh Mann, ich sterbe jetzt. Und dann kommt diese Heißhungerattacke und das ist dann nicht mehr rational. Das ist dann wirklich, ja, ein Urinstinkt, dass man dann halt den Zucker anfängt zu essen. Und dagegen anzukämpfen, das kann man eigentlich von niemandem täglich verlangen. Und das kann ja auch nicht der Weg sein. Also beziehungsweise er ist es nicht. Es funktioniert auf diese Art und Weise nicht dauerhaft. Und glücklicherweise wird das Ganze halt sehr viel einfacher, wenn zum Beispiel, unsere Mitochondrien schon wieder lernen. Mitochondrien, das sind so kleine Kraftwerke, die haben wir überall in unseren Zellen. Verbrennen im Idealfall Kohlenhydrate, Fett und Ketone. Und es kann sein, dass die Fettverbrennung verlernt haben. Und wenn die wieder lernen, Fett zu verbrennen, und dann bist du schon natürlich viel konstanter mit Energie versorgt, kannst auf dein Körperfett zugreifen, ne? Gerade das Bauchfett verbrennen die natürlich auch. Und dann ist dieses ganze Hungerthema schon gar nicht mehr so extrem und regelt sich schnell von selbst. Das heißt, da irgendwo anzusetzen, kann wirklich der entscheidende Wendepunkt sein.
Bevor wir jetzt schon in die Lösung gehen, ich möchte noch ein paar kritische Punkte ansprechen, auch wenn mich das total interessiert, nämlich ich habe heute ein Video gesehen auf Social Media, das hat mir jemand geschickt und da ging es um vor 40, 50 Jahren, gab es tatsächlich in der Werbung ein Video, dass Zucker dich schön macht, dass Zucker dich schlank macht, dass Zucker, ja, ich weiß nicht, du hast es auch gesehen, weil du lachst gerade und nickst.
Ja, ich habe es auch gesehen.
Und ich dachte mir so, oh mein Gott, krass. Ja, und heutzutage sind natürlich solche Werbeclips verboten, weil man schon weiß, zu was es alles führen kann und dass es dich eben nicht schön und schlank macht. Aber die Nahrungsmittelindustrie ist smart und die hat es geschafft, alle möglichen Stoffe zu erfinden, die andere Namen heißen als Zucker und dich weiterhin süchtig machen. Und jetzt sagst du so, weil ich bin ja Keto-Coach, ja, keiner muss sich permanent ketogen ernähren, aber du bist eher so intelligent essen, auch ein bisschen zurück zur Intuition, ja, was ich super gut heiße, aber wie soll denn das funktionieren? Wie zur Hölle soll das funktionieren, wenn du gewöhnt bist, immer wieder zuckerhaltige Lebensmittel zu essen, ab und zu mal essen gehst und überall, weil früher gab es ja kein Problem, früher war ja Zucker das Beste, was es gab, tatsächlich das Beste, was es gab, weil es am besten dich im Idealfall dir ein paar Kilo mehr gegeben hat, dass du besser durch den Winter kommst. Ja, und es gab es halt nicht in dieser Vielfalt, in dieser Menge. Und was ist deine Meinung dazu? Also du sagst intuitiv essen. Ich sag mal, um so die kritische Rolle einzunehmen, eigentlich geht intuitiv essen gar nicht, solange du zuckersüchtig bist.
Das würde ich genauso sehen. Der Zucker hat ja Einfluss aufs Mikrobiom, also auf unsere Darmflora. Das heißt, wir haben 1,5 Kilogramm Mikroorganismen in unserem Darm. Patrick Heitzmann sagte mal, wir sind das Haustier unseres Darms. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel ein Mikrobiom haben, das sehr auf Zucker aufbaut, dann möchten diese Mikroorganismen auch weiter mit Zucker gefüttert werden. Und werden sie das nicht, dann schütten sie Toxine aus, die uns Depressionen geben, schlechte Laune geben und füttern wir sie hingegen weiterhin mit Zucker, dann belohnen sie uns mit Glücksgefühlen. Und wenn wir das zum Beispiel schon nicht das ist natürlich was, wo man jetzt richtig tief gehen könnte. Nur die Sache ist halt die, man kann natürlich auch Alternativen für Zucker finden, denn in erster Linie ist Zucker erstmal eine schnelle Energiequelle. Und wenn wir es schaffen, eine andere schnelle Energiequelle zu haben, die nicht die Nachteile vom Zucker hat, aber genauso schnell verfügbar ist, dann wird das Ganze schon wieder spannend.
Okay, ich glaube, du möchtest auf die Ketone hinauskommen. Eine alternative Energiequelle, die der menschliche Körper zur Verfügung hat. Und viele denken ja immer, okay, ja, braucht man gar nicht. Oder lange Zeit war auch der wissenschaftliche Stand da. Wir brauchen Zucker, der unser Gehirn versorgt. Heute weiß man, nein, brauchen wir nicht. Sondern heute wissen wir, einmal Ketone können das Gehirn versorgen. Und der Körper kann natürlich auch eine gewisse Menge Zucker auch einfach selbst herstellen, was er mit gewissen Fettsäuren und gewissen Aminosäuren nicht kann. Die sind essentiell, die muss man einfach dem Körper zuführen. Okay, was wäre dein Plan jetzt? Also wir haben ja gesagt, Heißhunger ist der Feind jeder Diät, es gibt noch mehrere. Ketone wäre eine alternative Energiequelle, wo helfen könnte, vom Zucker wegzukommen. Führ das mal aus, mich interessiert da einfach, wie du das einfach anderen Menschen vermittelst.
Was genau? Die Ketone oder der, wie wir jetzt erstmal in die Diät oder wie wir jetzt erstmal schaffen, das mit dem Gewicht runterzukriegen?
Wie würdest du jemandem helfen, vom Gewicht runterkommen generell und warum setzt du dann die Ketone noch ein?
Okay, ich würde sagen, wir machen das wirklich jetzt mal von Grund auf, damit es jeder nachvollziehen kann und wirklich alle Infos drin sind. Und wir schauen uns einfach mal an, was sind denn die drei Hauptfaktoren dafür, dass jemand nicht abnehmen kann. Wir haben jetzt einmal schon die Zuckersucht und den Hunger erwähnt. Und das fassen wir jetzt mal zusammen. Dann haben wir eben noch zwei weitere Faktoren, nämlich einmal die Mitochondrien, die eben nicht mehr in der Lage sind, überhaupt Fett zu verbrennen. Und Punkt 3, die Insulinsensitivität. Und keine Angst für die Zuhörer jetzt, es wird jetzt nicht mit wilden Wörtern die ganze Zeit um sich geworfen. Insulinsensitivität bedeutet in erster Linie, welche Körperzellen reagieren auf Insulin und nehmen entsprechend Nährstoffe auf. Also, wenn du etwas isst, ganz platt gesagt, kommt das in deinem Bauchfett an oder kommt das in deiner Muskulatur an? Und natürlich willst du, dass es nicht im Bauchfett ankommt, sondern möglichst viel in der Muskulatur ankommt. Und das Coole ist, das kannst du beeinflussen. Ja, das heißt, je insulinsensitiver, desto besser ist in der Regel die Körperzusammensetzung und auch die sonstige Gesundheit. Fangen wir da mal an. Und was ist das, was die Insulinsensitivität in unserer westlichen Gesellschaft am meisten killt? Das sind stille Entzündungen. Und ist das zu umfangreich, wenn wir das jetzt aufrollen, Andi?
Ich finde es super. Also ich möchte das unbedingt verstehen, weil wenn wir von stillen Entzündungen sprechen, sprechen wir auch wieder von Zucker, ja? Also das ist ja so, da irgendwie schließt sich der Kreis. Ich denke, das lohnt sich für alle Zuhörer.
Ja, genau. Das ist jetzt wirklich ein Kreis, der sich komplett schließt und nachdem eigentlich alles klar ist. Also, okay, dann fangen wir mal an. Was ist überhaupt eine Entzündung und was sind stille Entzündungen? Eine Entzündung kannst du dir vorstellen, wenn du dich schneidest oder dir was brichst oder dir irgendwie wehtust, dann gibt es eine Immunreaktion. Ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Schnitt hast, dann kommen Makrophagen, die weißen Blutkörperchen, die säubern diesen Schnitt und dann soll der Schnitt ja auch heilen. Der heilt ja nicht von Luft und Liebe, sondern da muss irgendwie Kollagen hin, da muss Protein hin, da müssen fettlösliche Vitamine, EDKA hin, Omega-3, Omega-6, alles muss da antransportiert werden, damit diese Wunde heilt oder der Knochenbruch heilt. Und das verursacht eine Schwellung, das tut auch ein bisschen weh. Und da arbeitet das Immunsystem richtig hart, um diese Verletzung schnell zu regenerieren. Super gut. Also Entzündungen sind grundsätzlich erstmal für uns, sie sichern unser Überleben, sonst würden wir an der kleinsten Prellung sterben. Heißt, das ist erstmal soweit in Ordnung. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, du hast ganz, 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 ganz viele Schnitte, überall am ganzen Körper, die tun nicht weh, aber die sind immer da. Und dein Immunsystem muss an tausenden kleinen Stellen irgendwie reparieren, tun, machen. Boah, da hat das Immunsystem ganz schön viel zu tun und es ist Stress, extremer Stress für deinen Körper. Und genau in dieser Situation sind wir. dass wir viele kleine Entzündungen haben, wenn wir diese stillen Entzündungen haben. Die haben wir natürlich nicht in Form von Schnitten, sondern die haben wir in Form von vielleicht einem entzündeten Darm. Die haben wir in Form von Entzündungen an Organen, in einzelnen Zellen oder in Zellhaufen, überall im Körper verteilt. Und wer das hat, na, dieser Stress und diese Ablenkung des Immunsystems, das macht extrem insulinresistent, sorgt also dafür, dass weniger von dem, was du isst, in den Muskeln ankommt und mehr im Fett, ganz besonders im Bauchfett, weil das am allerlängsten insulinsensitiv bleibt. Und deswegen wäre eine erste spannende Geschichte, wie kriegen wir diese stillen chronischen Entzündungen reduziert, um dann die Insulinsensitivität zu verbessern. Vielleicht jetzt ganz spannend, was für Symptome hat man so, wenn man diese stillen Entzündungen hat? Kennst vielleicht schon ein paar, Andi? Wolltest du ein paar nennen oder soll ich sie einfach alle?
Also ich glaube, eines der bekanntesten Symptome ist dieser Brain Fog, dass du dich einfach gar nicht mehr so richtig konzentrieren kannst. Stille Entzündungen sorgen auch dafür, dass du halt eben immer Heißhunger hast, ja, weil eben die Energieversorgung nicht so richtig klappt, also nicht dahin kommt, wo du sie einfach haben möchtest. Ja, es gibt viele Sachen, einfach, dass du müde bist, dass du ausgebrannt bist, dass du Mittagsschlaf brauchst, dass du nicht erholt aufwachst. Ja, also richtig viele. Was würdest du noch ergänzen? Was sind so deine Hauptanzeichen?
Ich finde, du hast schon die wichtigsten genannt und das sind ja auch gerade die, die wir oft wieder im Kontext mit Insulinresistenz herbringen. Was vielleicht noch spannend ist, viele sind aufgebläht oder haben öfter so einen Reizdarm, Wassereinlagerungen in den Beinen oder sonst wo, diese geschwollenen Beine, eine schnellere Alterung, ne? Die Entzündungen sorgen für eine schnellere Zellalterung, sehr häufig auch so rote Flecken im Gesicht. Und kein erholsamer Schlaf und vor allen Dingen auch häufige Infekte. Ne, das Immunsystem ist ja die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Entzündung zu bekämpfen und dann kann das oft nicht mehr so richtig auf Infekte reagieren. Mhm. Und
Das erlebe ich ganz häufig bei Menschen, die sich eigentlich relativ gesund ernähren und auch noch gar nicht so wirklich übergewichtig sind, aber halt tatsächlich die Summe an kleinen Lastern, ja, also wirklich Genuss empfehle ich sehr, aber halt wirklich so dann die Pasta essen mit halt jetzt nicht irgendwie selbst handgemachten Nudeln oder ja, sondern halt einfach, die essen gern die Pasta, die trinken gern mal ein Bier und sie machen eigentlich nicht so wirklich was komplett falsch, aber überall summieren sich so ein paar Dinge. Dann haben sie noch einen stressigen Job dazu und das Schwierige bei denen ist oft, dass sie halt so eigentlich komplett normal unterwegs sind und eigentlich nicht ungesund, aber das Problem heutzutage ist, dass dieses Normal eigentlich schon auf lange Sicht, über einen längeren Zeitrahmen, einfach dein gesamtes System runterfährt, weil sich einfach überall Entzündungen breit machen.
Ja. Genau.
Und das ist ja auch das Schwierige, wenn du jemanden fragst, wie ernährst du dich, ist oft die Antwort, ja, ich ernähre mich ausgewogen. Und ausgewogen heißt ja, wie der Durchschnitt der Gesellschaft wird oft so antizipiert. Das Problem ist aber, dass der Durchschnitt der Gesellschaft gerade sehr bergab geht.
Ja.
Und deswegen brauchen wir jetzt die Tipps, Vincent.
Okay.
Oder musst du ein bisschen in die Erklärung gehen? Also stille Entzündung war ein Punkt, Insulinsensitivität nicht vorhanden, Gegenspieler ist die Insulinresistenz, die man ja messen kann mit dem HOMA-Index. Es gibt noch andere Blutwerte, die man sich anschauen kann oder man hat eines der Symptome, die wir aufgezählt haben. Und dann noch die Mitochondrien. Vielleicht Mitochondrien wäre, glaube ich, auch noch spannend, wenn wir da so über verarbeitete Pflanzenfette sprechen. Eben Stress ist eben auch noch ein Riesenthema. Also das hängt ja alles zusammen.
Ja, genau. Also diese niedriggradigen Entzündungen, diese stillen Entzündungen, die verschlechtern einerseits die Insulinsensitivität. Ein paar andere Punkte, die die Insulinsensitivität verschlechtern, ist natürlich Bewegungsmangel, ständig Zucker, von morgens bis abends immer wieder Kohlenhydrate. Nichts gegen Kohlenhydrate. Ne? Also das hat, glaube ich, jetzt jeder schon mitbekommen, ich stehe auf Kohlenhydrate. Und es funktioniert auch mit Kohlenhydraten, aber eben nicht in dieser Frequenz und ohne entsprechende Bewegung. Und ja,
wenn halt das System schon trüber ist, dann macht es wahrscheinlich Sinn, halt mal eine Phase zu sagen. Ja, was würdest du dann empfehlen? Also wenn jemand wirklich drüber ist, sagst du dann auch Kohlenhydrate oder sagst du dann, weniger Kohlenhydrate, nur bestimmte Kohlenhydrate? Was ist da dein Ansatz?
Carb Cycling. Also es kommt drauf an, wenn jetzt jemand wirklich mal ein paar Tage ganz rausfällt mit den Carbs, ist das auch okay. In der Praxis fahre ich meistens sehr, sehr gut bei den meisten Kunden mit Carb Cycling. Also Carb Cycling bedeutet, dass man dann eben die Kohlenhydrat-Zeitfenster reduziert. Das kann man schon im Rahmen von intermittierenden Fasten zum Beispiel machen. Da isst man ja auch zum Beispiel 16 Stunden nichts. Zum Beispiel ist das Frühstück weg oder das Abendessen weg. Dann hat man ja auch keine Kohlenhydrate gegessen. Und wenn jemand sagt, hey, ich will aber unbedingt 3-4 Mahlzeiten am Tag essen, dann sind halt mal eine oder zwei wirklich vollständig ohne Kohlenhydrate. Und da kann sich das System ja auch ein bisschen entlasten. Dein Ansatz wäre jetzt ein bisschen radikaler und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen schneller.
Mein Ansatz wäre radikaler, ja, das ist so die Sache. Aber ich weiß ja, dass du super Ergebnisse mit den Menschen hervorrufst. Und ich sage ja auch nicht, die ganze Welt muss sich ketogen ernähren. Ich sage halt, die ganzen Menschen haben Probleme mit dem Fettstoffwechsel. Also machen wir das, was dem Fettstoffwechsel maximal hilft. Ja, aber hey, viele Wege führen nach Rom. Deswegen frage ich ja auch so nach, weil ich interessiert bin. Hey, wie macht denn das der Vincent? Ja.
Ja.
Also, aber wir sind ja beim Punkt, ist okay, was kannst du tun gegen stille Entzündungen, was kannst du tun gegen Insulinresistenz und was hilft den Mitochondrien?
Genau, also stille Entzündungen schaden halt auch schon den Mitochondrien, ne? Das heißt, die die sorgen dafür, dass die Mitochondrien zum Beispiel nicht mehr so einen hohen Power-Output haben. Stell dir mal vor, deine Lebensenergie, die wird in ATP gemessen. Das ist einfach ein Molekül, Adenosintriphosphat, das ist sehr hochenergetisch und das brauchst du quasi zum Leben für alles. Und das wird hergestellt in den Mitochondrien. Und nur damit man das mal greifen kann, ein durchschnittlicher Mensch, kein Sportler, kein großer Mensch, ein ganz normaler Mensch, der stellt 40 Kilogramm ATP am Tag her. Und das müssen die Mitochondrien jeden Tag leisten, 40 Kilo. Das wird endlos immer wieder recycelt, recycelt, recycelt. Aber was, wenn das nicht richtig funktioniert? Da sind dann mal 5 Kilo ATP fehlen. Boah, das ist so eine extreme Menge. Und dann spart der Körper natürlich schnell am energieintensivsten Organ, am Gehirn oder am Immunsystem oder. Und das heißt, wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Mitochondrien gesund sind. Was bedeutet das? Dass sie Kohlenhydrate, Ketone und Körperfett und auch grundsätzlich Nahrungsfett verbrennen können. Und da sind wir beim Thema Fettstoffwechsel, denn der Fettstoffwechsel beginnt nun mal oder findet letztendlich in den Mitochondrien statt. Und wenn deine Mitochondrien von morgens bis abends immer wieder Kohlenhydrate bekommen und schon verlernt haben, Fett zu verbrennen, dann lernen die das auch nicht wieder. Die müssen dann halt wirklich mal eine Weile im Defizit nur mit Fett arbeiten. Und dann klappt es auch. Und damit dir da der Hunger nicht den Strich durch die Rechnung macht, da brauchen wir halt mehr als einfach nur stumpfes Kalorienzählen.
Was wären jetzt deine Tipps mehr? Also Ketone haben wir angesprochen, ist ein absoluter Geheimtipp. Aber was sollten die Menschen machen? Sollen sie dann sagen, Intervallfasten, gewisse verarbeitete Lebensmittel rausstreichen, Zucker könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Manche Mahlzeiten ohne Kohlenhydrate empfiehlst du? Erzähl mir mal.
Okay, also wenn ich es jetzt richtig krass runterbrechen müsste, dann würde ich erstmal sagen, fang an, dein Protein-Intake zu erhöhen, ist zum Beispiel dein 1,5- bis 2-faches Körpergewicht in Kilogramm, aber in Gramm, ja, jetzt habe ich es falsch formuliert, ist dein 1,5- bis 2-faches Körpergewicht in Protein am Tag. Also wenn du 90 Kilo wiegst, ist 180 Gramm Protein am Tag oder 135 bis 180. Und wenn du 60 Kilo wiegst, dann ist 90 bis 120 Gramm Protein am Tag. Weil wow,
das ist schon ordentlich. Ja, also das ist schon ordentlich.
Ist halt der Haupttreiber für Sättigung und viele versuchen das dann hinten drauf zu essen, ne, und sagen dann, hey, oh, boah, ich schaffe das gar nicht mehr am Ende vom Tag. Aber hey, wenn du wirklich Hunger hast und dann erst dein Protein isst, dann geht das schon. Mhm. Ne, und das ist auf jeden Fall.
Ich verstehe es dahinter und ich komme auf das Protein. Ich liebe Protein, ja. Klar, wenn ich Keto mache, muss ich schauen, dass ich auch ausreichend Fett esse. Da ist Fett der Haupttreiber, ja, der auch gut satt machen kann. Und auch den Blutzuckerspiegel stabiler halten. Aber viele Menschen, die das jetzt wahrscheinlich sehen oder hören, die sagen sich, wow, ist doch nur was für Kraftsportler.
Ja, und gerade zum Abnehmen ist Protein eigentlich das ultimative Tool. Ne? Also es macht satt, es kann nicht zu Fett umgewandelt werden. Nur wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, rein theoretisch, wenn du es wirklich schaffen würdest, und viele haben ja Angst, boah, Protein hat ja auch Kalorien, dann pass auf, folgendes. 100 Gramm Protein oder 1 Gramm Protein hat 4 Kalorien. Angenommen, du schaffst es wirklich, in einen Kalorienüberschuss durch Protein zu kommen, dann passiert Folgendes. Erstmal sind schon 0,8 Kalorien Harnsäure. Die kann dein Körper nicht verarbeiten, die kommen raus. Hast du noch 3,2 übrig. Dann, wenn du im Kalorienüberschuss durch Protein bist, gehen 33% durch Thermogenese verloren. Dann bist du schon nur noch bei 2 Kalorien, die jetzt theoretisch ins Körperfett können. Die müssen aber dann erst auch nochmal umgewandelt werden zu Kohlenhydraten und dann zu Fett. Und innerhalb dieser Prozesse geht nochmal jeweils die Hälfte verloren. Du bist bei ungefähr, ne, nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber du bist bei ungefähr 0,5 Kalorien von 4 Kalorien, also einem Achtel, was wirklich im Körperfett landet. Also von Protein dick werden ist unmöglich. So viel kann man gar nicht essen.
Respekt. Jetzt hast du gesagt, Harnsäure ist so eine High-Protein-Diät für Menschen mit Harnsäureüberschuss, wenn sie es schon im Blutbild nachgewiesen haben, Thema? Oder würdest du sagen,
Boah, das würde ich mit dem Arzt abklären. Also das ist halt echt was, wo ich jetzt nichts zu sagen mag, weil da gibt es so viele Möglichkeiten, wo das herkommen kann. Und wenn da wirklich was sein sollte, eine Vorerkrankung der Niere oder sonst was, boah, da mag ich keine Tipps zu geben. Wer da keine bekannte Vorerkrankung hat, braucht sich aber wegen der Nieren oder sowas jetzt keine Sorgen machen. Ich weiß, da kursieren immer Videos, auch dieses eine von dieser Bundeswehrärztin, die sagt, oh, sie trinken Proteinshakes und Kreatin, das macht die Nieren kaputt. Das ist halt Quatsch. Also es ist unhaltbar. Tatsächlich vergrößern sich die Nieren etwas durch Proteinkonsum. Allerdings ist es eine physiologische Anpassung. Also die werden einfach leistungsfähiger. Ne? Deine Muskeln werden
Arbeit
auch...
Arbeit müssen wir leisten, werden größer. Ja,
genau, und das ist mittlerweile abgesichert, dass das absolut gesund und sicher ist.
Cool, super spannend. Also Tipps zum Thema Abnehmen, mehr Protein. Was haben wir noch?
Ich würde es, wenn ich Top 3 nennen müsste, würde ich sagen, ist Eier. Eier sind der Shit. Es gibt wahrscheinlich kein krasseres Superfood als das Ei. Und warum? Ja, das Ei, natürlich hat das ein bisschen Fett, das hat ein bisschen Protein. Übrigens sehr hochwertige Fette, sehr hochwertige Proteine. Und es hat aber viel mehr. Es hat zum Beispiel bioaktive Eiklarpeptide. Was ist das? Das sind einfach Aminosäuren, die nicht nur Protein sind, sondern die eine biologische Wirkung in deinem Körper entfachen. Zum Beispiel bei den Eiklarpeptiden, dass die Entzündungen auf Darmebene regulieren. Und damit sind wir wieder beim Thema niedriggradige stille Entzündungen. Da können Eier dagegen helfen. Dann enthält das Ei auch diverse Vitamine und Mineralstoffe. Eigentlich fast jedes Vitamin außer Vitamin C, aber auch vor allem die fettlöslichen EDKA, seltene Mineralstoffe. Und hat auf unseren Cholin zum Beispiel auch nochmal. Cholin ist einer der Stoffe, der für die mitochondriale Gesundheit wichtig ist. Also dafür, dass deine Mitochondrien viel Fett und Kohlenhydrate und Kalorien verbrennen können. Ja, und das Ei ist eigentlich so ein Nahrungsmittel, vor dem viele Angst haben. Und
wurde ja auch lange verteufelt. Also das ist ja wirklich erstaunlich. Also auch die Butter wurde mit Margarine ersetzt, mit den stark verarbeiteten Pflanzenfetten. Und also da hat sich die Industrie, keine Ahnung, was da dahinter steckt, aber ist schon heftig. Auch das bei den Eiern, ja, dass das Cholesterin der Eier das körpereigene Cholesterin erhöht, wo man jetzt sogar festgestellt hat, nee, ist sogar das Gegenteil der Fall. Faszinierend, ja.
Ich weiß tatsächlich sogar, was sich die Nahrungsmittelindustrie dabei gedacht hat, beziehungsweise woher die Mythen kommen. Meinst du, das sprengt den Rahmen oder sollen wir das nur mal kurz aufrollen?
Oh, ja, also ich bin an allem interessiert, aber ich denke jetzt so, lass uns mal ins Thema, dass wir einfach den roten Faden weiter behalten, einfach ja. Mal abnehmen. Also Protein, Eier.
Und ich würde tatsächlich sagen...
Alles, was Entzündungen weglässt, alles, was Entzündungen reduziert, weglassen.
Ja, und halt auch wirklich dann nochmal intermittierendes Fasten. In Kombination mit Bewegung. Ja, wir haben bei intermittierendem Fasten oder Intervallfasten, das ist das Gleiche. Zum Beispiel diese Protokolle, wo wir sagen, hey, wir essen ungefähr, da braucht man sich auch nicht auf die Minute festnageln und irgendwie die Zeit stoppen, aber wir essen ungefähr 16 Stunden nichts. Zum Beispiel wir essen um 20 Uhr das letzte Mal und dann um 12 Uhr das erste Mal wieder oder um 18 Uhr das letzte Mal und um 10 Uhr das erste Mal wieder. Und dann essen wir eben innerhalb von diesen 8 Stunden dazwischen unser Protein, unsere Eier und alles andere, worauf wir Lust haben. Und genau, da haben wir halt das Thema, dass während dieser Fastenphasen die Stresshormonspiegel durchaus hochgehen können. Und das ist soweit erstmal in Ordnung. Stresshormone helfen dir ja auch unter anderem, Energie freizusetzen, leistungsfähig zu sein und Fett zu verbrennen. Wir erleben hier leider eine totale, ja, Entwicklung, dass Leute Angst vor Stresshormonen kriegen. Stresshormone sind aber vollkommen in Ordnung. Die gehören genauso wie Entzündungen erstmal zum Leben dazu, wenn sie nicht dauerhaft im Blut sind. Und jetzt ist die große Frage, wie kriegen wir die aus dem Blut raus oder aus dem Körper raus? Durch Bewegung. Und deswegen ist Bewegung einfach etwas, da kommt man nicht drum herum, zumindest in meinem System, weil ich sehe es als Grundhygiene. Ne? Zähneputzen macht man auch, Po abwischen macht man auch und Bewegung macht man auch, weil es eben Stresshormone abbaut und natürlich auch Muskulatur erhält, die wiederum Kalorien verbrennt im Ruhezustand. Also.
Du selber trainierst ja.
Ja.
Was, wenn du jetzt sagst, Bewegung, also womit habe ich meine Bewegung getan, wenn ich am Tag eine Stunde spazieren gehe, sagst du Haken oder,
ja.
Oder was würdest du sagen?
Ja? Ich würde sagen, ich würde Bewegung jetzt, weil das jetzt natürlich auch erstmal ein sehr allgemeines Wort ist, ich würde so definieren, du hast dich so bewegt, dass du es spürst. Das kann halt wirklich mal sein, 5 Minuten spazieren, aber zügig, sodass du halt wirklich merkst, hey, du bist ein bisschen wacher, es wird ein bisschen warm. Das kann 20 Kniebeugen, ist auch schon Bewegung. Das kann ein bisschen Yoga sein, da hältst du vielleicht auch mal eine Position, aber du hast dich halt aktiviert und also du spürst, dass du was getan hast. Muss nicht mal schwitzen sein.
Muss nicht mal, aber Herzpumpen.
Ja, Herzpumpen, die Muskeln ein bisschen spüren und dann, ne, da baust du die Stresshormone. Natürlich, mehr hilft mehr, aber wenn es jetzt wirklich ums Minimum geht, reicht so eine 5-Minuten-Session, wo du einfach einmal dich wirklich, ja, aktivierst, ein bisschen den Körper spürst und ja, ein paar Stresshormone abbaust.
Cool.
Und ja. Mit der Kombi, da haben wir jetzt einfach nur ein Thema, nämlich, dass viele dieses Fasten oder Carb Cycling schwierig finden, weil sie da halt genau den Hunger kriegen. Ne? Das ist halt das, worauf es dann öfter mal hinausläuft. Und ja, dafür haben wir natürlich auch eine Lösung. Können wir jetzt drauf kommen oder auch später?
Nee, super gerne. Also das ist ja so, die Tipps, die du jetzt gegeben hast, sind für, also du hast ja gesagt am Anfang, viele Menschen haben ein Wissensproblem. Stimmt. Viele Menschen haben aber auch ein Umsetzungsproblem.
Ja. Ja.
Jetzt, wo sie das jetzt wissen, wo sie es gehört haben, sagen sie, hurra, super, okay. Mehr Bewegung, idealerweise wäre noch Training natürlich, vielleicht zweimal die Woche, ein einfaches Krafttraining, 30 Minuten, ich glaube, da wären wir so beim Idealsten. Aber sie kriegen es nicht wirklich umgesetzt, eben weil sie diesen Heißhunger haben oder weil die Mitochondrien schon nicht mehr gut funktionieren, weil stille Entzündungen da sind, weil eine Insulinresistenz da ist. Und du selber sagst nie, Ketone sind der heilige Gral, aber sie sind für dich ein total cooles Tool, was du nicht mehr missen möchtest. Einmal für dich, aber auch für die Kunden, die du betreust. Erklär uns jetzt mal, warum die für dich einfach ein unglaublich cooles Tool ist. Die Welt hat vorher ohne Ketone schon funktioniert, wobei es stimmt nicht ganz. Früher hat der Mensch sie halt selber produziert, was er heute nicht mehr tut. Und warum jetzt von außen Ketone zuführen?
Ja, der Mensch kommt sogar mit der Ketosefähigkeit auf die Welt. Also wenn wir jetzt geboren werden und solange wir auch gesäugt werden, sind wir ketolysefähig. Wir verlernen diese Fähigkeit einfach dadurch, dass dann halt wir schon die ganze Zeit mit Zucker und allem gefüttert werden, ein Leben lang. Und genau, jetzt ist natürlich die spannende Frage. Wir wissen jetzt, der Hunger stört, wir wissen die Insulinsensitivität, die Entzündung, all das ist ein Thema. Wie cool wäre es, wenn wir was hätten, was an all diesen Punkten gleichzeitig ansetzt und das uns wirklich hilft, grundsätzlich weniger Hunger zu haben, dadurch zum Beispiel ein Kaloriendefizit, ja, was auch irgendwo am Ende eine Rolle spielen wird, viel leichter einzuhalten, dadurch nicht mehr diese Heißhungerattacken zu haben und, naja, was vielleicht schon direkt Entzündungen im gesamten Körper potenziell möglicherweise reduziert, ausschwemmt, ne, das ist natürlich, das wäre natürlich super spannend, wenn es sowas gäbe und, ja, wir sind da jetzt ja gerade, ich habe jetzt mir seit 2 Jahren, nutze ich jetzt bei meinen Kunden im Elite-Coaching, die einfach möglich bei mir mein Premium-Programm starten. Habe ich angefangen, den einfach für die Umstellungen, wo immer der größte Aufwand war, die exogenen Ketone zu geben, zwar ein Päckchen erstmal. Und was kann ich jetzt da sagen aus diesen Erfahrungen? Es ist krass, wie schnell und wie einfach die Umstellungen gehen, die teilweise sich sonst echt schwierig gestaltet haben, gerade bei Leuten, die noch zur Arbeit müssen, die sich halt nicht erlauben können, irgendwie mal ja irgendwie in so ein Zuckerloch zu fallen. Das ist ja kein schönes Gefühl. Und ja, also wir wissen, dass Ketonkörper, wenn wir die zum Beispiel in einer ketogenen Diät produzieren, Entzündungen im Körper reduzieren. Wenn wir jetzt von außen Ketone zu uns nehmen, zum Beispiel durch ein Getränk, ne, die identisch sind mit denen, die wir in der Ketose selber produzieren würden, nur dass wir uns eben die ketogene Diät sparen, dann können wir davon ausgehen, dass die auch Entzündungen reduzieren, beziehungsweise wir wissen es jetzt ja aus der Praxis, dass da einiges passiert. Wenn Entzündungen reduziert werden, verbessert sich die Insulinsensitivität. Grundsätzlich können wir auch, wird also auch eine verbesserte Insulinsensitivität die Folge sein. Das Hungerhormon Ghrelin wird gesenkt. Die Heißhungerattacken finden nicht mehr statt, weil das Gehirn halt jetzt mit Ketonen versorgt wird, wenn wir in ein Zuckerloch fallen. Und allein damit kann man halt diese Umstellungen so einfach vornehmen. Und dann kommt on top eben auch noch, dass Ketonkörper, egal ob exogen oder endogen, also komplett egal, wie sie jetzt in den Körper gelangen, auch die mitochondriale Gesundheit verbessern. Das heißt, ja, dass die Mitochondrien eben ihren Power-Output erhöhen. Und so haben wir eben die Brücke zu einem Fettstoffwechsel, ja, der nicht mehr zu stoppen ist. Und das ist halt für meine Kunden und für mich persönlich auch super, super wertvoll.
Ja, Wahnsinn. Also ich zwinge ja die Menschen in die Ketose über strikt ketogen ernähren, null Kohlenhydrate, im Prinzip viel Fett oder halt 2-3 Tage nichts essen. Klar habe ich viele Menschen, die auch mit den Ketonen starten und nicht so diszipliniert sind. Aber jetzt dein Ansatz zu sagen, okay, das Ziel ist, den Fettstoffwechsel wieder zu hacken, was eigentlich halt von Natur aus da ist, funktionsfähig sein sollte, zu sagen, okay, ich gebe ein paar Tipps mit, waren ja wirklich leichte Tipps. Mehr Protein, mehr Eier, Intervallfasten, bewegen, weniger Zucker, kein Zucker. Ja, krass, dass du damit eben auch die gleichen Effekte erzielst. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber auf der anderen Seite müssen sie sich dann auch nicht überlegen, wenn sie keinen Bock mehr haben auf Fasten, weil Fasten, irgendwann muss man essen, oder Keto, dann, oh Gott, kriege ich jetzt den Jojo-Effekt. Ich habe mir eine Strategie ausgedacht, wie man aus der ketogenen Ernährung dann auf so ein bisschen mehr Genussmodus geht, mit Low Carb oder Keto-Cycling, du nennst das Carb-Cycling. Mhm. Also von der Theorie her ganz ähnlich. Also finde ich richtig cool und unglaublich krass, wie du das einfach die Zusammenhänge erklärt hast, weil was mich total traurig macht als Coach, ich kenne viele Menschen, die wollen abnehmen, die machen sich sogar die Mühe, Kalorien zu zählen, wo du wahrscheinlich sagst, braucht es gar nicht, weil du kommst natürlich in ein Defizit, wenn du ein paar Sachen änderst, mehr Bewegung, mehr Protein, ja, du könntest sogar vielleicht mit einem Kalorienplus, wenn du ganz viel Protein isst, sogar noch abnehmen, sagt der Vincent, aber das Traurige ist, dass viele Menschen es wollen, Disziplin haben, bemüht sind, aber das Falsche tun oder es nicht umgesetzt bekommen. Ja, also eins von beiden ist es immer.
Ja.
Und ich sehe das halt einfach an den ganz, ganz vielen Testimonials, die du hast, die ich habe, die viele Menschen haben, die ich kenne, dass es halt eigentlich genau da ansetzt, wo die Menschen Probleme haben. Und man kann es ja einfach mal testen. Wie lange kann man ohne Essen entspannt und hochleistungsfähig sein? Ja, und wenn es nicht 24 Stunden sind, dann weißt du, Fettstoffwechsel läuft nicht. Ja, so hart das jetzt klingt, viele sagen, was, 24 Stunden nicht essen, ich würde sterben. Ich so, ja, bist ein toller Typ, schaust sportlich aus, bist schlank oder auch nicht, wie auch immer, total egal. Kann nämlich auch der Fall sein, dass der eigentlich ganz athletisch ausschaut. Aber wenn du nicht 24 Stunden entspannt ohne Essen sein kannst und leistungsfähig bist, da stimmt was nicht. Sorry, wenn man es so sagt, oder siehst du es anders?
Andreas und Florence sprechen immer wieder von den exogenen Ketonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile, ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen, genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle MyKetoCoach-Kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
Nee, ich sehe es genauso. Also, okay, man muss natürlich sagen, das ist ein bisschen Übungssache auch, aber das ist ja auch der geübte Fettstoffwechsel, klar. Ja. Und wenn ich mich da so dran erinnere, dieses 24-Stunden-Fasten, das habe ich 2017 mit einem Kumpel einmal wöchentlich gemacht, und dann sind wir auf diese 24-Stunden-Fasten trainieren gegangen. Ja, auch ein paar Reps, jetzt nicht High Rep, aber schon ein paar Wiederholungen. Und das lief super. Und ja, da muss man hinkommen. Es ist jetzt nicht Sinn der Sache zu sagen, hey, ich zwing das jetzt. Und aber ein guter Fettstoffwechsel, dafür wäre das ein Test. Cooler Test übrigens, finde ich, habe ich so noch nie gesehen, obwohl das so einfach ist. Genial.
Es ist ganz simpel. Ich bin da eigentlich drauf gekommen, nachdem ich ein Video mal auf TikTok gepostet habe und der Titel war, daran erkennst du, dass dein Fettstoffwechsel kaputt ist. Ja, es ist ein bisschen reißerischer Titel. Du hast alle 4 Stunden Hunger und du kannst nicht mal 16,8 entspannt fasten. Eigentlich wären 24 Stunden notwendig.
Ja. Boah, das ist geil. Das glaube ich, das mache ich auch mal.
Ja, und dann haben die Leute echt fiese Kommentare hinterlassen. Manche auch, oh Gott, mein Fettstoffwechsel funktioniert nicht. Und es ist ja so. Also wenn jemand sagt, Mensch, Gesundheit ist mir wichtig oder Leistungsfähigkeit ist mir wichtig. Ich war lange Zeit schon sehr gesund unterwegs, aber muss man sagen, mein ganzes Leben hat sich nur ums Essen gedreht. Und da war für mich der größte Effekt der exogenen Ketone. Ja, wahrscheinlich war auch mein Fettstoffwechsel kaputt, obwohl ich so viel richtig gemacht habe. Als ich mit den Ketonen gestartet habe, ging es bei mir los, dass ich entspannt Intervallfasten gemacht habe, dass ich nicht viel Disziplin gebraucht habe, dass ich immer länger gemacht habe, dass ich immer öfter, auch wenn ich wusste, dass es gut ist, 24 Stunden Fasten gemacht habe oder sogar 60 Stunden Fasten. Und man kann ja immer sagen, ja, hättest du auch ohne machen können, stimmt. Habe ich aber nicht. Das ist für mich so diese Zusammenfassung einfach, warum ich so ein großer Fan bin davon. Ja, es ist cool, wenn du die beste Pille der Welt hast, aber sie nicht nimmst. Ja, die beste Pille der Welt ist sowieso Sport. Ja, ja. Training, Schlaf, natürliche Ernährung. Ja, 3 Pillen brauchst du. So hast du auch gesagt. Ja, im Prinzip. Cool. Vincent, das war jetzt ein Riesenthema, wo ich echt dir dankbar bin, dass wir das nochmal einfach von verschiedenen Seiten gemeinsam beleuchtet haben. Und ich habe echt auch viel gelernt, muss ich sagen. Geil. Obwohl ich selber im Thema richtig drin bin. Cool. Lass uns zum Thema Sport hüpfen.
Ja, ja, gerne.
Immer wieder werde ich gefragt, okay, Ketone im Sport, wo sind da die Vorteile? Ja, und da würde ich einfach direkt mal starten. Ich sage, im Hobbysport mit Ketonen machst du einfach den Sport, hast ein bisschen mehr Power und hast mehr Spaß beim Sport. Also so ganz simpel gesagt, du machst es häufiger und du machst es mit mehr Energie und du hast mehr Freude. Ja, hast du da noch was zu ergänzen? Weil sonst haben wir das einfach abgearbeitet, diesen Punkt, und gehen mehr in den, ich sag mal, so Amateurbereich, Profibereich.
Ja, also im Hobby, also in jedem Sport hast du halt grundsätzlich, klar, du hast ein bisschen mehr Power, je nachdem, was jetzt die spezifischen Anforderungen sind. Das wäre wahrscheinlich eher was für den Profibereich. Was du halt auf jeden Fall hast, du hast, und das ist gerade im Hobbybereich bei jemandem, der noch einen Fulltime-Job hat zum Beispiel, wichtig, du hast halt eine bessere Regeneration, wenn du zum Beispiel besser schläfst. Und auch da haben ja die Ketone eins ihrer Einsatzgebiete. Du kannst natürlich auch besser performen, weil eben das Gehirn viel runder und kontinuierlicher mit Energie versorgt ist und du entsprechend, zum Beispiel, wenn du einen Spielsport hast, mehr Spielintelligenz mitbringst, dich länger konzentrieren kannst oder auch bei anderen Dingen viel länger ja im Fokus bleiben kannst. Und ja, ich würde sagen, wenn es jetzt wirklich um Alltagstauglichkeit geht, bei einem 9-to-5 Menschen, dann wäre jetzt wirklich die Regeneration auch da ein großer Win. Ansonsten, wenn von deiner Seite nichts mehr ist, können wir gerne ein bisschen spezifischer reingehen im Profibereich.
Ja, also ich habe bei Menschen, die mit den Ketonen starten, oft, die wollen ja eigentlich abnehmen, wissen, Sport ist gut. Aber was ich halt immer wieder merke, ist, dass sie halt sagen, hey, ich trinke die Ketone und auf einmal, ich gehe jetzt spazieren. Mal ganz einfach gesagt, ich gehe jetzt spazieren. Ja, ich habe die Energie mit dem Hund. Der Hund jammert nicht mehr, dass wir nur kurz raus und Pipi gehen, sondern hey, wir machen eine große Runde. So ganz simple Sachen. Oder auch jetzt bei meiner Freundin, ja, das glaubt mir keiner, die hat in 9 Monaten 12 Kilo zugenommen. Klar, ich habe bei ihr noch ein bisschen an der Ernährung geschraubt, ja, und ich habe ihr gesagt, hey, hüpf nicht immer so rum wie so auf Koks beim Krafttraining und mach keine Pausen, sondern trainier vernünftig. Aber was bei ihr einfach echt heftig war, sie hat, also ich selber merke bei den Ketonen jetzt beim Kraftsport nicht so viel. Du sagst ja, ja, sie hat das super gemerkt und vor allem, sie ist ja einen Tag vorm Corona-Lockdown bei mir eingezogen und dann die Ketone getrunken. Aber so die ersten, also oder bevor sie damit gestartet hat, das waren nur wenige Nächte, ist sie deutlich vor mir ins Bett und deutlich nach mir aufgestanden. Und als sie dann angefangen hat mit den Ketonen, ist sie dann abends noch, wir hatten immer so eine Serie, wo wir zusammengeguckt haben und dann hatte ich noch Zeit für meine. Ja, also ich habe mir 2 Folgen angeguckt. Ja, und irgendwann mussten wir dann immer das schauen, was sie schauen wollte. Ja, also so einfach kann man das einfach sehen. Und das Verrückte war, auch morgens hatte ich immer noch eine Stunde, wo ich alleine schon ein bisschen gearbeitet habe. Und irgendwann stand sie dann auch schon da. Hey, was machen wir? Gemeinsam Frühstück? Nicht frühstücken, Kaffee? Ja, und also das ist das, was du gesagt hast, Thema Regeneration. Bei ihr hat das krass reingehauen. Bei ihr hat es einfach krass reingehauen, ja. Vielleicht, bevor wir zum Thema, mich würde interessieren, spezieller eingehen auf Ketone und Ausdauersport, Ketone und Kraftsport, Ketone und Spielsport.
Ja. Ja.
Was ist deine Erfahrung? Also was hast du gespürt, als du mit Ketonen gestartet bist?
Ja, also das war ja bei mir, da war ich auch schon einige Stunden am Fasten. Also ich glaube, am Ende meines ungefähr geplanten Fastenintervalls, ich zeige das ja nicht auf die Minute. Und dann kam der Postbote mit den Ketonen. Und ich dachte mir, ja, komm, nimmst du jetzt noch? Und ich bin ja neugierig. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der das noch wochenlang rumliegen lassen kann, sondern hat mir dann halt direkt so ein Päckchen, ich glaube, das war Hartart oder sowas, genommen, einen Geburtstagskuchen-Geschmack und bin ins Training. Und es war eine krasse Einheit. Und vor allen Dingen kam danach ziemlich lange kein Hunger. Was jetzt aber spannend war, die Einheit war, das war eine Deload-Einheit. Ja, das war vielleicht nicht ganz repräsentativ. Was ich aber so sagen kann, ich trainiere super gerne nüchtern im Vormittagsbereich, also ohne was vorher gegessen zu haben. Und da merke ich, wenn ich im Low-Rep-Bereich trainiere, irgendwo zwischen 1 und 6 Wiederholungen, dass ich deutlich mehr Kraft habe, vor allen Dingen hinten raus. Also wo ich normalerweise schon müde werde, die Konzentration nachlässt, weiß ich eigentlich, wenn ich Ketone genommen habe, läuft die Session. Und wenn es jetzt zum Beispiel ins Laufen geht, ich laufe auch ganz gerne mal, da komme ich auch mit Ketonen deutlich besser klar als mit Kohlenhydraten oder auf nüchternen Magen nur mit Koffein zum Beispiel. Also das ist ein, ja, ich würde schon fast sagen 30-40% Leistungsunterschied und auch, wie gut ich die Einheit wegstecke. Und das sind ja immer die zwei Punkte. Wie performst du und wie geht's dir danach? Und dass gerade das die Einheit wegstecken, also ich arbeite viel, auch viel am PC, muss mich viel konzentrieren, ist für mich super wertvoll. Und das war bei mir zum Beispiel auch einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ich sie dann selbst für mich integriert habe.
Ja, super spannend jetzt. Beim Laufen war ich jetzt nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Also du hast früher Kohlenhydrate auch mal vom Laufen genommen.
Oder nur Koffein.
Oder nur Koffein, aber jetzt nimmst du die Ketone mit Koffein, kannst einen nüchtern Lauf machen und hast das Gefühl, 30% mehr Leistung und schnellere Regeneration. Okay, gut. Okay, jetzt hast du ja schon über Kraft gesprochen, jetzt über Ausdauer angerissen. Also was sind deiner Meinung nach die Vorteile von Ketonen im Kraftsport?
Im Kraftsport?
Also, zack, 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 zack.
Ja. Kraftsport, größter Vorteil, Regeneration und ansonsten vielleicht nochmal bessere Konzentration. Also Regeneration, Konzentration, die zusätzliche Energiequelle sehe ich dann nicht als so wichtig an wie bei anderen Sportarten.
Okay. Und Regeneration vor allem durch verbesserte Tiefschlafphase oder schon direkt nach der Einheit? Was ist da so der entscheidende
Punkt? Also, ich würde sagen durch verbesserte Tiefschlafphasen, ja.
Okay. Weil manche trinken auch die Ketone ohne Koffein dann direkt nach dem Training und sagen, wow, das ist super, ich kriege keinen Muskelkater danach. Also Muskelkater per se ist ja nicht schlecht, aber wenn du natürlich einen Reiz gesetzt hast, Muskelkater ist im Prinzip ja auch Entzündungen, Risse. Ja. Das heißt, also der Reiz ist gesetzt, Entzündungen sind da. Und sie klingen dann schneller wieder ab. Heißt ja, du hast eigentlich die Vorteile der Entzündungen, aber auch die Vorteile der schnelleren Regeneration, oder wie würdest du das sehen?
Schwierig. Könnte auch sein, dass eben, wenn die Entzündungsreaktion behindert wird, was ich jetzt nicht weiß im Fall von Ketonen, dass das dann halt irgendwie dafür sorgen könnte, dass zum Beispiel der Muskelaufbau nicht so gut ist. Da weißt du vielleicht mehr als ich. Wir wissen es jetzt ja beim Eisbaden zum Beispiel.
Ich weiß, dass Entzündungen ja an sich auch gut sein können, eben genau für diesen Muskelwachstumsreiz. Die Frage ist, brauchen wir ihn dann für sportliche Leistung? Also um am nächsten Tag wieder aufs Rennrad zu steigen oder wieder Gewicht zu geben. Da muss man jetzt so ein bisschen abwägen. Ja?
Ja, okay, das ist eine super spannende Frage. Also wenn du jetzt wirklich, das wäre dann wirklich das gleiche Thema wie mit der Eistonne. Also wir wissen jetzt zum Beispiel bei der Eistonne, die verbessert oder die sorgt dafür, dass die Entzündungen in den Muskeln abklingen. Das heißt, du hast keinen Muskelkater, kannst am nächsten Tag wieder auf den Platz oder wieder auf dein Rad oder was auch immer du machst. Dafür antizipierst du aber auch den Muskelaufbau. Das heißt, der wird dann weniger stattfinden oder nicht mehr stattfinden. Das liegt aber unter anderem bei der Eistonne auch an der Kälte, ne? Weil die Kälte halt die Satellitenzellen deaktiviert. Könnte sein, dass wir den gleichen Effekt wie bei der Eistonne haben, ohne dass die Satellitenzellen deaktiviert werden. Das ist jetzt aber echt rein spekulativ. Also das wäre wahrscheinlich was irgendwie in den nächsten 10 Jahren mal erforscht wird. Ne?
Okay. Also für Menschen, die maximal breit werden wollen, Ketone mit Koffein davor und Ketone ohne Koffein abends vorm Schlafen gehen.
Ja.
Wäre jetzt so deine Empfehlung wahrscheinlich.
Oder? Ja, also für Menschen, die maximal breit werden wollen, ist ja ein anderes Training. Das Ding, so, die trainieren meistens eher im High-Rep-Bereich. Da würde ich halt sagen, man kann Ketone mit Carbs kombinieren, aber da würde ich sagen, hey, wenn du jetzt High-Rep trainierst, also wirklich Bodybuilding-Style, irgendwas zwischen 8 und 30 Wiederholungen, dann und viele Sätze, dann wirst du um Carbs nicht drum rumkommen. Wenn du in niedrigeren Wiederholungsbereichen trainierst, dann wäre das mit den Ketonen auf jeden Fall super spannend.
Spannend, weil ich habe vor 2 Wochen einen Bodybuilding-Champ interviewt und der schwört auf die ketogene Ernährung. Muss man aber sagen, gut, ist ja die Frage, wie hat er aufgebaut? Er hat auch, ich glaube, großen Teil seiner Masse auch zu einer Zeit auch aufgebaut, wo er noch nicht ketogen unterwegs war. Und die ketogene Ernährung hat ihm dann aber auf so vielen Ebenen extrem geholfen. Ja,
krass.
Also das heißt eben Blähungen, Verdauung, eben Definition und eine Heißhunger. Ich denke, da wird noch viel kommen und vielleicht ist das auch manchmal dann individuell unterschiedlich. Spannend, dass du gesagt hast, okay, in den kleineren Wiederholungsbereichen merkst du es beim Kraftsport, in den höheren Bodybuilding-Bereichen, ja, viele Sätze, viele Wiederholungen eher nicht. Also Schaden tun sie nie, aber halt würdest du sagen, hey, sind die Kohlenhydrate eher wichtig. Aber dann in den ganz, 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 ganz hohen Wiederholungsbereichen, wo es gar kein Kraftsport ist, aber Ausdauersport, da wird es dann wieder richtig, richtig spannend, kann man so sagen, oder?
Ja, genau. Also gerade wenn wir uns jetzt irgendwie ein Spiel, na, da wären wir jetzt ja schon schnell beim Thema Spielsport zum Beispiel oder Ausdauersport, genau. Da auch da ein bisschen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen 400-Meter-Sprint angucken, dann eher weniger. Ne, da braucht das ist, aber wenn wir uns zum Beispiel einen längeren Lauf anschauen oder eine längere Radtour, dann wird es richtig spannend, weil ja die Ketonkörper ja bevorzugt verbraucht werden von den Mitochondrien, wenn solange die Belastung nicht super hoch ist. Und das heißt, es werden die Glykogenspeicher geschont, also die Kohlenhydratspeicher und auch das die Kohlenhydrate, die schon in der Muskulatur sind, im Blut sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Läufer oder ein Radfahrer dann exogene Ketone zusätzlich zu seinen Kohlenhydraten lädt, dann, also jetzt beim Wettkampf zum Beispiel, dann kann das durchaus sein oder dann berichten auch super viele Läufer, ich habe jetzt mit einigen schon zusammengearbeitet, dass die dann bei den Anstiegen viel mehr Power haben und ja, der Stand ist halt aktuell, dass es wirklich daran liegt, dass dann einfach noch viel mehr Kohlenhydrate in der Muskulatur vorhanden sind, die sie dann abrufen können und die nicht schon leer sind, wenn die schweren Stellen kommen. Und das ist super spannend. Das ist natürlich so ein großer Vorteil, dass es ja sogar im Radsport schon diskutiert wurde, das Ganze zu verbieten. Ne? Aber naja, was also, denkst du darüber?
Also ich weiß immer, wenn Tour de France gerade ansteht, dann überschlagen sich die Zeitungsartikel, die wieder irgendwelche spannenden Headlines haben. Sind jetzt exogene Ketone Doping, ja oder nein? Dieses Team nützt Ketone, Wettbewerbsvorteil, Fragezeichen, wann wird es verboten? Ja, auf die Frage, wann wird es verboten? Meiner Meinung nach nie. Was sagst du?
Würde ich auch so unterschreiben, weil wenn es bioidentische Ketone sind, wie willst du halt jemals feststellen, ob ein Sportler die jetzt getrunken hat oder ob er die selbst hergestellt hat unter der Anstrengung? Plus allein aus der ethischen Sicht, wieso sollte man etwas, was nur Vorteile hat gesundheitlich, verbieten? Willst du dem als nächstes verbieten, einen Proteinshake zu trinken oder seinen Mineralstoffkomplex zu nehmen? Das wäre Irrsinn, ne? Wie siehst du das?
Ja, also ich weiß, dass du durchs Fasten oder auch wenn du eine krasse ketogene Ernährung durchziehst, auch noch höhere Werte erreichen kannst. Es ist so, unser Körper hat die Kapazität, die selber herzustellen. Du kannst es zuführen. Es gibt natürliche Formen, also es erfüllt keine Kriterien von klassischen Dopingmitteln, außer dass es etwas ist, was halt wirklich was bringt. Ja. Und insofern, wenn du es dann noch nicht mal wirklich nachweisen kannst, hat es der Körper selbst hergestellt oder hast du einfach es getrunken? Warum? Also warum sollte man es machen? Ja. Oder man kann es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich schon der spannende Faktor und ich weiß von sehr vielen Sportlern, auch Trainern, dass sie Athleten haben, die das Produkt nutzen. Es gibt natürlich immer auch die Trainer und das möchte ich überhaupt nicht schlecht reden, im Gegenteil. Man hat ja immer so eine gewisse Sorgs. Es sind ja oft auch junge Athleten, die man betreut und es gibt ja wirklich auch die Gefahr von Doping oder von Verunreinigung etc., die da einfach sagen, nee, das ist mir zu heikel. Erst wenn das offizielle Statement da ist, von der NADA, WADA etc., erst dann gebe ich das meinen Athleten und kann ich komplett verstehen. Ja. No. Ich glaube, da das jetzt zwar schon seit den 50er Jahren gibt, in anderen Formen und es ewig gedauert hat, bis es jetzt in Breitensport gekommen ist, im Hochleistungssport ist es tatsächlich schon sehr, sehr lange, aber halt so langsam wirklich für den großen Markt eröffnet wird, wird es noch ein bisschen dauern, bis diese Genehmigung da ist. Ja, also bis es, was heißt, die Genehmigung ist ja da, du kannst es nutzen, aber es steht noch nicht auf der deutschen Dopingliste oder, ja. Spielsport, lass uns dazu noch was sagen.
Auf jeden Fall.
Warum profitieren Spielsportler so sehr von Ketonen?
Haben wir jetzt natürlich verschiedene Spielsportarten, wir haben Individual- und Teamsportarten. Wir schauen uns kurz das Thema Individualsportarten an, schauen wir uns Tennis zum Beispiel an oder Tischtennis. Du hast halt teilweise recht lange Spieltage oder Matches, recht intensiv. Du hast einfach viel Energie, die verbraucht wird und du hast vor allen Dingen eine sehr hohe mentale Belastung. Du musst schnell sein, du brauchst Reflexe und ich würde sagen, dass da so ein riesiges Potenzial liegt und wir wissen ja beide schon, dass einige Profis in den Bereichen das nutzen, sogar welche, die auf höchsten internationalen Turnieren spielen und ja, es macht auch Sinn. Also nicht nur, weil man eine zusätzliche Energiequelle hat und dadurch natürlich auch entsprechend von mehr körperlicher Power profitiert, sondern ganz besonders wegen der mentalen Energie und der Konzentration hinten raus. Ja. Und Wenn wir uns jetzt auch nochmal Teamsport angucken, sei es zum Beispiel Klassiker, Fußball oder auch vielleicht Football, da kommen noch viel, viel mehr Punkte dazu. Denn klar ist es gut, wenn das Gehirn lange auf Hochtouren läuft und gut mit Energie versorgt ist, damit zum Beispiel die Spielintelligenz hoch bleibt, die Konzentration hoch bleibt. Aber wir haben da noch einen zweiten Punkt. Und gerade wenn es zum Gegnerkontakt kommt, zum Beispiel Gehirnerschütterungen entstehen oder der Ball geköpft wird, dann, dann ist es ja auch etwas, was zum Beispiel Neuroinflammation triggern kann. Oder es kommt vielleicht sogar zu Gehirnerschütterungen. Und ich werde jetzt niemals sagen, dass irgendwie Ketone gegen Gehirnerschütterungen Heilmittel sind. Das wäre gar nicht, der ist Quatsch, weil es gibt keine offizielle Therapie gegen Gehirnerschütterungen. Darüber brauchen wir auch nicht sprechen. Es spricht aber einiges dafür, dass Ketone sehr hilfreich bei Neuroinflammation sein könnten. Und wenn wir das halt quasi noch als Bonuseffekt obendrauf setzen, und ich denke, da wird in der Forschung der nächsten Jahre auch noch einiges kommen, dann...
Da gibt es auch schon einiges. Also ich kann mich erinnern, dass eben Patrick Meinert im Functional Trainer Magazin, glaube ich war es, dazu echt irgendwie 3 Seiten zugeschrieben hat, der ja auch gerne in Neuroathletik und Science eintaucht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob hast du es auch gelesen?
Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe es von ihm mal in einem Vortrag gehört.
Ach, spannend, ja. Und deswegen, also es gibt schon super viel, es wird noch viel mehr kommen, auch neu, also wir haben jetzt das Thema Sport, aber Epilepsie, warum helfen Ketone da? Ja. Warum ist die ketogene Ernährung tatsächlich eine anerkannte Ernährungsmethode, die dabei hilft, ja? Weil wahrscheinlich Ketonkörper entweder bei Entzündungen helfen oder eben eine alternative Energiebereitstellung machen und es auch im Gehirn gilt ja wie bei den Muskeln, use it or lose it. Also das heißt, das, was nicht benutzt wird, wird abgebaut. Es gibt verschiedenste Theorien zum Thema, was passiert da. Ist keine Energie da? Sind Entzündungen da? Vielleicht sogar beides? Keine Ahnung. Aber ich bin dankbar dafür, dass immer mehr Menschen sich dem Thema widmen und dass man herausgefunden hat, dass eben das Gehirn viel mehr verstoffwechseln kann als nur Zucker.
Genau. Also für die neuronale Gesundheit, gerade wenn wir öfter einen auf die Nuss kriegen, auch Kampfsportler zum Beispiel, also da wäre es, finde ich, fast schon unvernünftig, das nicht einzusetzen. Und natürlich auch zum Beispiel im Kampfsport, dass du, wenn du da 3 Runden, 5 Runden, was auch immer lieferst, da hilft natürlich auch die zusätzliche Energiequelle. Also das ist sowohl für die geistige Klarheit, für die Reflexe, übrigens auch für alle Sportler jetzt ein ganz wichtiges Thema, je mehr Neuroinflammationen wir die haben, egal ob die jetzt aus Gegnerkontakt, Ballköpfen oder sonst was kommt oder durch Schläge oder einfach durch die falsche Ernährung, je mehr Neuroinflammation, desto schlechtere Reflexe. Wenn wir ein Tool haben, was die Neuroinflammationssituation potenziell verbessern kann, weil es grundsätzlich, anti-entzündlich wirkt, ist im ganzen Körper, dann ist das schon super spannend. Und was halt eben noch Treibstoff fürs Gehirn, das heißt, die Ketone durchdringen ja auch die Blut-Hirn-Schranke. Ne? Sie kommen ja im Gehirn wirklich an. Das ist ja, können ja die meisten Dinge nicht. Und wenn wir da was haben, was da wirklich ankommt, da würde ich mir als Sportler, wüsste ich eigentlich keinen Grund, warum man das nicht einsetzt, sofern man wirklich auf einem hohen Niveau performt, ne? Und das auch lange Zeit machen möchte.
Mega. Vincent, da war so viel Spannendes drin. Vielen Dank für deine Einführung, warum es Abnehmen nicht klappt, warum Ketone spannend sein können, eben gerade beim Thema Heißhunger und gerade beim Thema Energie auch, ich sage immer, neue Routinen einzuführen, kosten erstmal Energie, bevor sie die freisetzen. Also egal, ob jetzt Sport oder Abnehmen, Ernährungsumstellung, einfach Gewohnheiten verändern, kostet immer erst Energie. Ich habe immer richtig Freude mit dir, mich auszutauschen. Jetzt gibt es ja die Menschen, die sagen, hey, ich bin jetzt auch schon nach der kurzen Zeit, nach diesen 58 Minuten ein Fan vom Vincent. Wo kann man dich kontaktieren? Wo kann man dich finden? Wo ist es dir am liebsten?
Ach, super gerne bei Insta oder einfach über die Website. Ich glaube, bei beiden findet man auch noch ein paar spannende Sachen. Jetzt gerade, wenn man sich für die Richtung schon interessiert. Also Insta oder Website oder beides.
Ich werde es einblenden lassen. Ja, einfach Podcast, YouTube. Aber magst du es einfach noch mal kurz nennen für die, die gerade nur zuhören und dann es selber eingeben? Also wie heißt dein Instagram-Account? Wie findet man
den? Boah, den müsste ich eigentlich umbenennen. Das kann man sich nicht merken. Intelletics Vincent. Also Intelletics_Vincent und die Website ist intelletics.com.
Aber ich glaube, wenn man Vincent Braukemper eingibt, dann findet man dich bestimmt.
Ja, der Andi und ich haben da einen Insider. Er hat mich jetzt öfter als Braukämpfer irgendwo erwähnt und ich glaube, ich werde ihn in Zukunft noch ein bisschen damit ärgern.
Ja gut, ich werde dich damit ärgern, dass aus Versehen ich dich Kämpfer nenne, weil vielleicht bist du ein Kämpfer, ein Athlet. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für die tollen Insights. Richtig, richtig cool, Vincent. Mach weiter so, auf deinem Instagram-Account findet man tolle Übungen, wie macht man die perfekte Kniebeuge, wo du Dinge einfach klar rückst, die einfach falsch dargestellt werden, evidenzbasierte Webseite, Wahnsinn. Ich bin ein Fan und für alle, die es werden wollen, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wir freuen uns immer über einen Kommentar, über eine Rückmeldung. Lasst es euch gut gehen und ja, trainiert euren Fettstoffwechsel, denn wir haben heute gehört, was für Vorteile es hat. Jeder hat es verdient, 24 Stunden ohne Essen klarzukommen, würde ich mal sagen. Und dann am besten noch leistungsfähig sein, um auch Sport zu machen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War mir auch ein Vergnügen.
So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.